Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Das Wendland, die Region um das Atommüll-Zwischenlager Gorleben, steht vor einem unruhigen Wochenende. Ein neuer Transport mit Atommüll ist auf dem Weg und die Kernkraftgegner kündigen massive Proteste an. Die von der Bundesregierung geplante Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke könnte deutlich mehr Demonstranten auf die Straße treiben als in den vergangenen Jahren. Der Transport setzte sich am Nachmittag von der französischen Wiederaufarbeitungsanlage La Hague in Richtung Deutschland in Bewegung.
Der Castor-Transport rollt. Um 14.22 Uhr verließ der Sonderzug mit 123 Tonnen hochradioaktivem Müll Valognes in der Normandie. Doch kurz darauf kommt es zum ersten Halt. Bei Caen ketten sich Atomkraftgegner an die Gleise, halten den Zug 2,5 Stunden auf. Erster Protest auch 1000 Schienenkilometer östlich im Wendland, rund um den Zielort Gorleben. Schüler gehen auf die Straße, bilden den Auftakt für mehrtägige Proteste. Allein morgen werden 30.000 Menschen erwartet.
Uns geht es darum, nicht, dass der Zug umkehrt am Ende, sondern dass die Regierung umkehrt. Dass Frau Merkel begreift, dass das, was sie da tut, nicht durchsetzbar ist auf Dauer. Das wollen wir erreichen.
Aufbau eines Protestcamps in Splitau. Ganz in der Nähe sollen am Sonntag die Atommüllbehälter auf Lkw umgeladen werden. Die Polizei erwartet auf Straßen und Gleisen immer wieder Blockaden und Aktionen, auch gewaltsame.
Das heißt also, dass wir Spezialkräfte hier haben, die dann auch konsequent vorgehen werden und Straftaten verhindern und verfolgen werden.
Knapp 20.000 Kräfte sichern den Transport einer der größten deutschen Polizeieinsätze. Die Kosten, rund 25 Millionen Euro für das Land Niedersachsen, soll nun auch der Bund mittragen.
Wir haben mehr Einnahmen durch die Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke und dieses Geld muss zumindest zum Teil dann auch zu benutzt werden, um so einen Transport polizeilich zu begleiten.
Das X steht für Querstellen. Zur Stunde Lampion-Umzug im Wendland. Eine friedliche Protestform, der, so die Hoffnung rund um Gorleben, keine Gewalt folgen möge.
Auch die Opposition lehnt die Atompolitik der Bundesregierung ab. Mehrere SPD-geführte Länder versuchten deshalb heute im Bundesrat durchzusetzen, dass die Atomkraftwerke nur mit Zustimmung der Ländervertretung länger laufen dürfen.
Der Bundesrat, ein letztes Bollwerk gegen die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke. Das hatten die SPD-geführten Länder gehofft, aber nicht wirklich geglaubt. Denn die Haltung der unionsgeführten Länder ist unverändert.
Die Laufzeitverlängerung in der vorgesehenen Form ist im Bundesrat nicht zustimmungspflichtig. Dies wird durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Bundesratsbeteiligung beim Luftsicherheitsgesetz bestätigt.
So sah es auch ein Teil des Bundesrats. Die unionsgeführten Länder stimmten gegen die Zustimmungspflicht, also quasi gegen sich selbst. Der Bundesrat kann jetzt nicht mehr mitentscheiden. Das wollen sich die SPD-geführten Länder nicht bieten lassen.
Wenn das Gesetz vom Bundespräsidenten ausgefertigt werden sollte, ich hoffe, er hat die gleichen Zweifel wie wir, aber wenn es ausgefertigt werden sollte, dann ist der Zeitpunkt, wo wir klageberechtigt sind, dann werden wir unmittelbar zum Verfassungsgericht gehen.
Schwarz-Gelb will die Meiler länger laufen lassen, der Atomkonsens ist weg und die alten Gräben tun sich wieder auf. Während die SPD-Länder vor Gericht ziehen wollen, sorgt sich die Union um Recht und Ordnung.
Die Trennlinie zwischen Demokratie und Anarchie verläuft nämlich genau zwischen denen, die friedlich demonstrieren und denen, die das Wochenende nützen, um hier gewalttätig und kriminell vorzugehen.
Die Bundesregierung wollte die Verlängerung der Laufzeiten so schnell wie möglich und vor allem ohne die Länderkammer durchdrücken. Das ist ihr gelungen. Der Bundesrat kann das Gesetz jetzt nicht mehr verhindern. Die Mehrheit der Bevölkerung mag dagegen sein. Aber wenn der Bundespräsident das Gesetz unterschreibt, dann tritt es in Kraft.
Die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Künast, will regierende Bürgermeisterin von Berlin werden. Bei der Wahl für das Abgeordnetenhaus im September kommenden Jahres will sie als Spitzenkandidatin gegen Amtsinhaber Wowereit von der SPD antreten. Das hat Künast bei einer Mitgliederversammlung der Partei in Berlin angekündigt. Die Grünen haben laut Umfragen gute Chancen auf einen Wahlsieg.
Vor knapp 2 Stunden. Großer Bahnhof für Renate Künast im Berliner Kommunikationsmuseum. Bundesministerin, Fraktionsvorsitzende, Anwältin, Sozialarbeiterin. Renate Künast hat viele Talente. Doch kann sie auch regierender Bürgermeister? Amtsinhaber Klaus Wowereit jedenfalls muss kämpfen. Angesichts des grünen Höhenflugs mit Werten von 30% in den Meinungsumfragen.
Ich bin bereit, ich kandidiere für das Amt der regierenden Bürgermeisterin von Berlin. Eine Stadt für alle.
13 Jahre Berliner Abgeordnetenhaus, 1989 Fraktionsvorsitzende im ersten rot-grünen Senat. Kühnerst, geboren in Recklinghausen, kennt die Stadt, ist den Berlinern allemal ein Begriff. Und die Berliner Grünen zeigen Muskeln mit Kühnerst, profitieren auch in der Hauptstadt von bundespolitischen Themen wie Atomstreit und Integrationsdebatte.
Unser Ziel ist es, dass bis zum Ende der nächsten Legislaturperiode jedes Berliner Kind mit altersgerechten Deutschkenntnissen an die Schule kommt, damit es in der Schule eine reelle Chance hat und ein vernünftiger Unterricht möglich ist.
Steht Berlin vor einem grünen Sturm aufs Rote Rathaus? Der Regierende fordert Kühnerst zum Duell ohne Rückfahrschein in den Bundestag.
Diese Ansage, na, man probiert mal regierende Bürgermeisterin zu werden, aber sonst ist einem Berlin egal. Damit wird sie nicht durchkommen. Also wenn sie kommt, soll sie richtig kommen. Ich glaube, das erwarten die Berlinerinnen und Berliner.
Das Umfrageergebnis der Grünen halte ich im Moment für eine spekulative Blase. Spekulative Blasen haben die Eigenschaft, dass sie auf ihren realen Wert berichtigt werden.
Und dennoch, mit den Grünen regieren, selbst die Hauptstadtunion könnte sich das derzeit vorstellen. Dann aber wäre die CDU nur Juniorpartner.
Europas wichtigstes Rüstungsprojekt scheint gerettet. Der monatelange Streit über die Mehrkosten für den Militärtransporter A400M ist beigelegt. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums haben sich die 7 Käuferländer bei der Finanzierung geeinigt. Danach ordert Deutschland jetzt 7 Maschinen weniger als ursprünglich geplant. Außerdem verzichtet die Bundesregierung auf die ursprünglich geforderte vollautomatische Tiefflugfähigkeit des A400M. Die Polizei hat im saarländischen Neunkirchen einen Mann wegen Terrorverdachts festgenommen. Der 18-Jährige aus Kamerun soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft auf Videos im Internet mit Bombenanschlägen gedroht haben. Sein Ziel sei gewesen, ein Mitglied der sogenannten Sauerlandgruppe aus der Haft freizupressen. Es handle sich vermutlich um einen Einzelgänger ohne Kontakt zu Terrororganisationen. Die Mitglieder der islamistischen Sauerlandgruppe sind wegen Anschlagsplanungen zu langjährigen Freiheitsstrafen verurteilt worden. In Indonesien ist der Vulkan Merapi seit fast 1,5 Wochen aktiv. Nun überraschte er die Menschen in Argomulyo und den umliegenden Dörfern mit einem besonders heftigen Ausbruch. Der Merapi liegt auf der indonesischen Insel Java und zählt zu den gefährlichsten Vulkanen der Welt. Bei seinem jüngsten Ausbruch kamen mehr als 70 Menschen ums Leben.
Die Retter laufen um ihr Leben. Auch am Morgen danach kommt der Vulkan nicht zur Ruhe. In diesem Dorf lebten bis gestern noch Menschen mit ihren Tieren, doch viele konnten sich nicht mehr in Sicherheit bringen. Helfer bergen nur noch Tote. Fast stündlich steigt die Zahl der Opfer. Es soll der schlimmste Ausbruch seit mehr als einem Jahrhundert sein. Schon seit Tagen speit der Merapi heiße Asche. Doch diesmal überraschte er die Menschen im Schlaf. Eine glühend heiße Gaswolke legte sich über die Dörfer. Die Hitze umgab uns überall, berichten Überlebende. In Panik stürzten sie im Dunkeln aus ihren Häusern. Viele kamen mit Knochenbrüchen, Atemproblemen und vor allem mit schweren Verbrennungen ins Krankenhaus. Die Hospitäler sind überfordert. Die, die mit dem Schrecken davongekommen sind, wurden per Lastwagen in Sicherheit gebracht. Die Notunterkünfte sind überfüllt. Die Menschen mussten fast alles zurücklassen. Mein Haus ist abgebrannt, erzählt dieser Mann. Seit Tagen bricht der Vulkan ununterbrochen aus. Mein ganzes Dorf ist bedeckt mit Asche. Auch in Yogyakarta, der Hauptstadt der Insel Java, regnete es Asche. Die Behörden haben deshalb den Flughafen der Stadt geschlossen.
Der Hurrikan Thomas hat in Haiti für schwere Überschwemmungen gesorgt. 3 Menschen kamen in den Fluten ums Leben. Der Hurrikan war mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 135 Kilometern in der Stunde über den Südwesten Haitis in Richtung Kuba gezogen. Nach Angaben des Zivilschutzes wurden viele vom Erdbeben im Januar gezeichnete Städte wie Léogâne vollkommen überschwemmt.
Schon wieder trifft es Léogâne. Anfang des Jahres lag hier das Epizentrum des Erdbebens. Nun hat der Hurrikan Thomas in der kleinen Stadt zu schweren Überschwemmungen geführt. In den Hütten herrschen nach dem Dauerregen der letzten Stunden katastrophale Zustände. Die Regierung forderte die Menschen auf, in öffentlichen Gebäuden Schutz zu suchen, aber viele weigern sich, ihre Häuser zu verlassen. Die Hauptstadt Port-au-Prince scheint bislang glimpflich davon gekommen zu sein. Am Freitag gab es wohl schwere Regenfälle, aber die befürchteten Verwüstungen durch starke Winde blieben in den Zeltlagern aus. Aber für die über 1 Million Obdachlosen nimmt die Not kein Ende. Wir haben keine Hilfe bekommen, sagt diese Frau. Ich habe nur dieses Plastik, mit dem ich meine Hütte schützen kann. Und auch wenn jetzt der Hurricane Thomas am Freitagabend Haiti verlassen wird, ist damit die Gefahr noch nicht gebannt.
Experten warnen davor, dass durch den Dauerregen sanitäre Anlagen überflutet werden. Und das könnte die derzeit grassierende Cholera-Epidemie noch weiter verschärfen. Mittlerweile ist die Zahl der Cholera-Toten in Haiti auf über 440 angestiegen.
Wir möchten uns für die Tonqualität entschuldigen. Auf Kuba sind bei einem Flugzeugabsturz alle 68 Insassen einer Regionalmaschine ums Leben gekommen. Das Flugzeug war auf dem Weg von Santiago de Cuba in die Hauptstadt Havanna. Etwa auf halber Strecke stürzte es in einer bergigen Region ab und ging in Flammen auf. Hier Fotos von der Unglücksstelle. Unter den Opfern sind auch 2 Deutsche. Es wird vermutet, dass Ausläufer des Tropensturms Thomas für den Absturz mitverantwortlich sein könnten. Opfer der SED-Diktatur haben in Zukunft bessere Möglichkeiten, für ihr erlittenes Unrecht entschädigt zu werden. Der Bundesrat stimmte heute einer Gesetzesänderung zu. Politisch Verfolgte in der DDR erhalten demnach eine monatliche Rente von bis zu 250 Euro, wenn sie insgesamt mindestens ein halbes Jahr im Gefängnis waren. Bisher wurde das Kindergeld angerechnet, das entfällt nun.
BMW hat heute den Startschuss für den Umbau seines Werks in Leipzig gegeben. Ab 2013 sollen dort Elektroautos vom Band laufen. 800 Arbeitsplätze werden geschaffen. Bundeskanzlerin Merkel sagte, bei der neuen Technologie müsse Deutschland Boden gut machen. Die Carbonfasern für die Leichtbaukarosserie des Elektro-BMW werden in den USA gefertigt. Bei der Entwicklung von Elektromotoren arbeitet BMW mit dem französischen Hersteller Peugeot zusammen.
Für die Frauen der deutschen Ruderflotte gab es bei den Weltmeisterschaften in Neuseeland heute die ersten Medaillen, und zwar Silber und Bronze.
Der leichte Frauendoppelzweier mit Anja Noske vorn und Daniela Reimer sorgte für die erste deutsche Medaille am Lake Karapiro. Es war ein spannendes Duell mit den Kanadierinnen im Vordergrund, bei schwierigen Bedingungen, Seitenwind und unruhigem Wasser. Im Ziel hatte Kanada gut 1 Sekunde Vorsprung, doch das deutsche Team freute sich zu Recht über Silber. Noch größere Probleme mit den Wellen hatten die Frauendoppelvierer. Die deutsche Crew behielten Nerven und Ruder im Griff, anders die Neuseeländerinnen. Sie kamen aus dem Rhythmus und wurden Letzte. Gold gewann Großbritannien vor der Ukraine, Deutschland holte Bronze. Es war ein guter erster Finaltag für den deutschen Ruderverband. Julia
Richter. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 6. November.
Die umfangreiche Tiefdruckzone über Nordeuropa dehnt sich nach Süden aus. Dabei fließt nordische Kaltluft heran, die die Warmluft aus Deutschland verdrängt. An der Luftmassengrenze kommt es zu teilweise kräftigen Regenfällen. Und die breiten sich heute Nacht über der Nordhälfte aus. Richtung Süden meist trocken. Vor allem südlich der Donau können sich zum Teil die Sterne und morgen auch die Sonne zeigen. Der teilweise kräftige Regen breitet sich im Tagesverlauf über die Mitte weiter nach Süden aus. Hinter dem Regenband bekommen die Wolken im Norden wieder Lücken, aber es gibt noch einzelne Schauer. Mäßiger in der Mitte und im Süden auch frischer Wind aus westlichen Richtungen mit einzelnen stürmischen Böen. Im Bergland sind Sturmböen, in Gipfellagen auch orkanartige Böen möglich. Heute Nacht 3 Grad am Alpenrand bis 13 im Rhein-Main-Gebiet. Morgen Temperaturen von 8 Grad an der Ostsee bis 17 im Süden. Am Sonntag im Süden zum Teil länger andauernde Regenfälle. Im Norden hat die Sonne ganz gute Chancen. In der neuen Woche wechselhaft und kühl. Gebietsweise fällt Regen, im Bergland Schnee.
Wir melden uns wieder um 22.35 Uhr mit den Tagesthemen. Darin grüne Kandidatin fürs Rote Rathaus, Fragen von Tom Buro an Renate Künast sowie Spionagekrimi im Kaukasus, neues Kapitel im russisch-georgischen Konflikt.